Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 61 von Hoffefunk. Den thematischen Einstieg überlasse ich gleich Florian Grillitsch. Aber davor noch der Hinweis, dass ihr unser Projekt, unseren Hoffefunk, auch bei Patreon unterstützen könnt. Mit einer kleinen monatlichen Summe. Das geht über PayPal, über Kreditkarte. Guckt da gerne mal in der Folgenbeschreibung vorbei oder auf patreon.com.
Und ich denke, so ist unser Spiel weitergegangen. Es war einfach heute richtig schlecht von uns. Also sicher mit die schlechteste Saisonleistung. Und wenn wir so spielen, haben wir auch gar nichts verdient. Da brauchen wir gar nichts von irgendwas nach oben schauen, reden.
Ja, und mit diesen sehr treffenden und harten Worten herzlich willkommen zur Analyse des schlechtesten Saisonspiels dieser Saison.
Ja, und diese Worte hat ja nicht nur Florian Grillitsch benutzt, sondern auch zahlreiche Medien, aber auch Sebastian Hoeneß. Da scheint man sich wohl ziemlich einig zu sein und das kann ich auch gut verstehen. Das ist für uns natürlich jetzt auch eine harte Woche, eine harte Folge auf eine Art, aber es gilt schon irgendwie, sie aufzuarbeiten, diese Niederlage, und sie nicht einfach abzuhaken und zu ignorieren. Dafür ist es dann doch zu schwer, zu hart. Jonas, hast du vielleicht ein Eingangsstatement dazu? Ich habe auch noch ein paar Tweets von Hörerinnen und Hörern beziehungsweise von TSG-Fans auf Twitter vorbereitet, die vielleicht die Stimmungslage auch so ein bisschen einordnen können.
Ja, also mein so ein bisschen allgemeineres Eingangsstatement, ohne jetzt wirklich auf den Spielverlauf einzugehen, ist, dass es einfach schlussendlich mehr ist oder mehr war als nur eine Niederlage daheim gegen den Tabellen-17. Es ist mehr als nur ein Verlust von 3 Punkten, sondern es ist war eine Komplettdemontage von uns selbst.
Ja, man muss fast das Wort Armutszeugnis benutzen. Gucken wir doch mal, was 3 TSG-Fans auf Twitter dazu geschrieben haben. Alina hat kurz nach dem Abpfiff Folgendes gepostet. Diese Leistung darf nicht einfach so hingenommen werden. Da kann man nichts mehr schönreden. Es muss sich dringend was ändern, so leblos wie die Mannschaft aufgetreten ist. Peinlich vor dem Spiel noch von Europa zu reden und dann so eine Leistung aufs Feld zu bringen. Kann ich tatsächlich nicht widersprechen. Ist natürlich ein Statement, dem man anmerkt, dass es direkt nach dem Spiel verfasst wurde. Und ich glaube, sehr ähnliche Worte hätte ich da auch gefunden. Wir sind jetzt ja wieder einige Tage von entfernt. Ich bin aber trotzdem eigentlich genau Alinas Meinung. Die Frage ist eben, was jetzt die Konsequenzen daraus sein sollen. Das ist schwierig. Ich bin da ja, wie gesagt, oder wir beide sind da ja eher nicht so die Typen, die sagen, es hilft jetzt, wenn schnell Köpfe rollen oder schnell irgendwelche Spieler, nur als Beispiel jetzt, in eine Trainingsgruppe 2 verbannt werden. Aber es muss die Mannschaft wachrütteln, oder Jonas?
Ja, irgendwas muss natürlich passieren. Aber jetzt, und zu dem Punkt, jetzt müssen Köpfe rollen. Also das passiert ja meistens am Ende der Saison nur bei Mannschaften, die noch was zu erreichen haben. Das heißt zum Beispiel, Schalke hat es ja jetzt schon 1000 Mal versucht, als sie noch dachten, sie könnten gerettet werden, beziehungsweise jetzt Leverkusen, natürlich mit dem Ziel, noch nach Europa zu kommen, beziehungsweise vielleicht sogar noch die Champions League zu erreichen. Da sind wir jetzt ja schon weit davon entfernt, dass ein Trainerwechsel, selbst wenn der wirklich einschlagen würde, uns vielleicht noch die Chance nach Europa eingestehen würde. Also davon sind wir ja mittlerweile weit entfernt. Und deswegen ist es wahrscheinlich wirklich einfach nur das Schlauere, die Saison einfach zu Ende zu bringen und danach in die Analyse zu gehen. Weil in dieser Saison hast du nicht mehr viel zu gewinnen, aber auch nicht mehr viel zu verlieren.
Absolut, aber man muss auch ehrlich sagen, vor dem Spiel gegen Stuttgart sah das Ganze noch etwas anders aus.
Das muss man auch klar festhalten. Wir haben uns jetzt in 2 Spielen und wie so oft, ich ertappe mich immer wieder dieses Jahr dabei, jedes Mal, wenn du denkst oder wenn wir zwei hier sitzen und sagen, ey, die nächsten 2-3 Spiele sind entscheidend. Ich kann mich noch an unseren Januar, Monat der Entscheidungen erinnern, wo wir auch gesagt haben, es kommen nur vermeintlich schlechtere Gegner, wo es am Anfang im Januar auch ultra beschissen lief mit dem 4:0 in Schalke und Niederlage gegen Freiburg und alles Mögliche. Und jetzt in der gleichen Situation sind wir jetzt wieder. Wir stehen da nach einem Unentschieden beziehungsweise nach einer 4-Spiele-Serie ohne Niederlage mit sogar einem Unentschieden gegen Dortmund und einem Sieg gegen Wolfsburg. 8 Punkte von 12 möglichen und sagen, ey, jetzt kommt Stuttgart, klar, gute Saison, aber schlagbar, und danach kommt Mainz, klar, sehr guter Aufwärtstrend zu sehen, trotzdem Tabellen 17. auch klar schlagbar. Und schon wieder sitzen wir nach diesen 2 Spieltagen da, ja, mit 0 Punkten und denken uns, Alter, was zur Hölle? Können wir bitte die ganze Saison nur gegen Dortmund, Leipzig, Bayern, Wolfsburg spielen? Vielleicht wird es dann besser aussehen, weil gegen die schlechten Gegner, tabellarisch, haben wir ja offenbar keine Lust, Punkte zu holen, beziehungsweise keine Mittel.
Ja, wir haben uns tatsächlich jetzt irgendwie mit dem Arsch eingerissen, was wir mit den Händen aufgebaut haben, durch diese 2 Spiele. Das ist ja auch das Frustrierende, dass wir eben es nicht geschafft haben, diese Serie jetzt mal richtig anwachsen zu lassen. Da wäre es ja auch in Ordnung gewesen, mal unentschieden zu spielen. Aber die 2 Niederlagen haben natürlich alles komplett, in Anführungszeichen, zerstört. Natürlich waren auch die Hoffnungen vor 2 Spielen nicht super realistisch, noch weit nach vorne zu kommen, aber sie waren auf jeden Fall da. Und ich glaube, der folgende Tweet von Nur die TSG fasst es eigentlich ganz gut zusammen oder zeigt so ein bisschen die Kuriosität dieser Saison. Können wir einfach mal Konstanz in unsere Spiele bringen, gewinnen gegen Bayern und Wolfsburg und verlieren gegen Schalke und Mainz? Diese Mannschaft kann so viel mehr. Werde diesen Verein trotzdem immer lieben. Also erstmal beeindruckt, dass er das direkt nach dem oder sie direkt nach dem Spiel so schreibt. Da hätte ich nicht noch positive Worte für die Mannschaft übrig gehabt, direkt nach Abpfiff zumindest nicht. Aber es bleibt so, dass wir wirklich auch wieder dieser Punkt gegen Dortmund, das ist echt unverständlich, und Alina hat auch, da muss ich nochmal anknüpfen, insofern recht, wir haben diese krasse Verletzten-Misere nicht mehr, die Startaufstellung ist absolut top eigentlich, das ist jetzt zumindest im März eigentlich kein Argument mehr, Januar, Februar, ja, schon noch. Und wir haben diese Trainingswochen, wir haben endlich Zeit für Spielvorbereitungen und sehen dann sowas. Und das VfB-Spiel kann man noch minimal einklammern, gegen Mainz war es jetzt schon desaströs.
Ja, also erstmal vorweg noch zu dem Tweet, klar hast du recht, dass man vielleicht direkt nach dem Spiel jetzt nicht diese positiven Worte findet, aber ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, und das gilt natürlich auch für uns beide, dass wir immer zu dem Verein stehen werden, das steht als Fan außer Frage. Absolut. Das heißt, man kann den Verein kritisieren, man kann Sachen schlecht finden, die der Verein macht, man kann sich mit dem Verein freuen, das gehört einfach dazu, aber die Treue zum Verein, die ist natürlich nicht zu diskutieren. Deswegen das einmal vorweg. Ich denke, da spreche ich jedem aus der Seele, auch denjenigen, die momentan noch kritischer sind als wir. Aber ja, zu dem anderen Punkt, da hast du absolut recht. Es ist mittlerweile sogar so, klar fehlen noch Leute. Posch konnte jetzt zum Beispiel gegen Mainz auch nur die letzten Minuten mitwirken. Aber außerhalb jetzt noch von der Dreierkette mit den Innenverteidigern sieht es natürlich absolut rosig mittlerweile wieder aus bei unserem Kader. Ich meine, wir haben offensiv Dabur und Rütter und Belfodil, alles Mögliche auf der Bank. Und auch im Mittelfeld hätte er jetzt theoretisch die Möglichkeit gehabt, Grilic nach vorne zu ziehen ins Mittelfeld, auch schon am Anfang des Spiels, und Vogt ins Zentrum der Dreierkette zu stellen und zum Beispiel Adams Nuhu rechter Innenverteidiger, Richards linker Innenverteidiger.
Ja.
Dazu Sessegnon und John hatte ja auch die freie Auswahl, wo wir ja auch schon letzte Woche gesagt hatten, da wird ganz klar sein, wer die bessere Trainingswoche hat. Jetzt können wir im Rückblick sagen, Marco John hat offenbar die bessere Trainingswoche gehabt und deswegen dann auch gespielt gegen Mainz 05. Sko wird mittlerweile auch wieder eingewechselt, den habe ich gerade noch bei der Aufzählung der Offensivspieler vergessen. Der übrigens tatsächlich interessanterweise, obwohl wir das ja, erst haben wir ja den rechten Flügel bzw. die Offensivposition für Sko abgehakt und haben gesagt, er wird linker Außenverteidiger. Dann haben wir durch Sebastian Hoeneß den linken Außenverteidiger die Position quasi beiseite gelegt und haben gesagt, okay, jetzt ist er halt doch wieder Offensivspieler. Und wo wird er jetzt die letzten Spiele eingesetzt? Richtig, als linker Außenverteidiger. Also aus Robert Sko werde ich auch nicht schlau bezüglich seiner Einsetzung. Aber long story short, die Personalprobleme sind nicht mehr da Und mittlerweile, wie es der DAZN-Kommentator richtig gesagt hat, es lässt sich mittlerweile klar festhalten, dass zu einem großen Teil natürlich auch die TSG selbst daran schuld ist.
Ja, natürlich, natürlich. Es war einfach ganz, ganz schwer. Man muss aber auch schon sehen, bei all dem Ärger, wir gehen gleich nochmal tiefer ins Spiel rein, muss man es trotzdem gerade auch das Spielerische als Ausrutscher sehen. Also wir erinnern uns an das Spiel gegen Stuttgart, da waren wir auch sehr enttäuscht, haben auch einiges kritisiert, müssen aber auch sagen, auch das hat der Zone-Kommentator damals gemeint, das war kein Spiel, das du verlieren musst, das war eher ein unentschieden Spiel. Und jetzt, das ist ja übrigens noch das Spannende, das Spiel ging ja 1-2 aus. Und das Spiel darf niemals 1-2 ausgehen, da ist Mainz wirklich fahrlässig mit den Chancen umgegangen, hat auch nicht viel draus gemacht aus unserer Schwäche, also das Spiel war nicht so knapp, wenn wir es mal umdrehen. Auch das übrigens deprimierend an diesem Spiel und eine große Ausnahme. Die Expected Goal Statistik ist wahnsinnig klar auf Mainzer Seite. Wir hätten ein Tor verdient gehabt, haben wir ja auch geschossen, und Mainz 2,6. Und das ist noch relativ...
Damit sind mit den 2,6 sind wir noch sehr gut bedient. Ja. Also wenn am Ende das Spiel 5-1 für Mainz ausgeht, sagt keiner nach dem Spiel, ja gut, die Chancen für die 5 Tore haben sie eigentlich nicht gehabt. Sondern, also ohne Probleme hätten die 5 Tore machen können. Alleine der Innenverteidiger Sanchist hätte schon 2-3 machen können.
Burkhardt war doch auch gut, hatte auch gute Chancen.
Burkhardt, Quaison, da können wir ja gleich nochmal ein bisschen chronologisch in die Tiefe gehen. Aber... Also ein 5-1, da hätte sich am Ende niemand von uns beschwert.
Ja, also mich hat auch das 2,6 ein bisschen überrascht, aber man sieht ja schon in der Relation her, da war das Chancenverhältnis relativ klar. Auch die Laufleistung von Mainz war wesentlich höher, auch immer ein Faktor, der bei solchen Spielen eine Rolle spielt und eben dann schon angedeutet hat, was wir dann auch letztlich auf dem Platz gesehen haben. Ohne dass wir, und das muss ich nochmal an der Stelle vielleicht festhalten, am schockierendsten fand ich nicht mal, dass wir offensiv wenig erreicht haben. Das war sogar okay. Wir haben ein Tor geschossen, das war auch verdient, eins zu erzielen. Bebou hatte wieder eine große, große Chance. Also offensiv kannst du so ein Spiel als clevere Mannschaft auch mal 1-0 gewinnen, aber hinten sind wir halt geschwommen. Das war abnormal. Und das ist das, was ich der Mannschaft in dem Fall vorhalte. Dass man gegen eine Mannschaft wie Mainz, die überhaupt nicht offensiv stark ist, auch unter Bo Svensson nicht, 2 Tore kassiert und eigentlich eher hätte 4 kassieren müssen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich blicke gerade noch mal ein bisschen geschockt auf die Statistiken, auf die genaueren Statistiken, also eigentlich wie jedes Spiel, Ballbesitz 63% bei uns. Ganz einfach, wir wissen einfach nicht, was wir mit dem Ball anfangen sollen. Dann, was sehr erschreckend ist, wir haben tatsächlich, und das, da hatte ich wirklich ein ganz anderes Gefühl, sogar eine Passquote von 83%. Was natürlich dadurch passiert ist, dass wir dann am Ende einfach nur blind den Ball von links nach rechts geschoben haben, ohne Zug zum Tor. Aber das heißt, dass diese 17% Passquote, die nicht angekommen ist, das waren Pässe, die so dermaßen in die Hose gegangen sind, dass auf der anderen Seite bei Mainz 05 halt direkt die Post abgegangen ist. Mainz 05 im Gegensatz hat nur eine Passquote von 66%.
Was eigentlich, gesagt, muss man ehrlich sagen, katastrophal ist. Ne?
Jeder dritte Pass ist weg. Also so kannst du kein Spiel gewinnen. Außer die Mannschaft, gegen die du spielst, ist so unfassbar beschissen wie wir am Wochenende.
Das hat übrigens auch Julian getwittert tatsächlich, dass... Dass nicht mal nur so war, dass Hoffenheim schlecht war, sondern Mainz hatte einen schlechten Tag und wir hatten einen sehr, sehr schlechten Tag. Oder Mainz hatte meinetwegen einen durchschnittlichen Tag. Aber das sieht man auch anhand dieser Statistiken ganz klar und auch daran, wie Mainz mit den Chancen umgegangen ist.
Ja, aber jetzt kommt die alles spielentscheidende Statistik. Zweikampfquote. 61% für Mainz 05. Ja, sie haben den Kampf angenommen.
Und guck doch mal kurz, ob ich damit recht hatte, wie es mit der Laufleistung aussieht. Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube, 4 Kilometer mehr ist Mainz gelaufen etwa.
Ja, die sind knappe 125 Kilometer gelaufen, was sehr, sehr gut ist, tatsächlich sehr, sehr gut. Und wir sind 121 gelaufen, was auch tatsächlich nicht schlecht ist. Also da gibt es auch Mannschaften, die laufen noch weniger. Also es ist auch jetzt nichts zum Schämen. Aber es zeigt sich natürlich klar, wie viel Mainz geackert hat, wie viel
sie gekämpft haben. Der Unterschied ist zu groß, das, genau wie bei der Zweikampfquote, ja.
Und genau das, und wie gut sie auch dieses Pressing durchgezogen haben, was sie ja eigentlich von der ersten Minute an gemacht haben, was natürlich dann auch in dem Tor geendet hat nach 25 Sekunden.
Ja, das ist doch aber ein guter Punkt. Mit diesem Pressing und mit diesem hohen Anlaufen, das ja eigentlich allen Amateurtrainern, allen Fans bekannt war und auch Hoeneß, und das glaube ich ihm auch, hat in der PK nochmal sehr interessant gesagt, dass sie das natürlich wussten und dass sie das der Mannschaft auch gesagt haben, aber dass die Mannschaft darauf auf überhaupt nicht vorbereitet wirkte und war. Und das war tatsächlich, glaube ich, das, was dazu geführt hat. Und das hat sich ja auch gezeigt beim Gegentor nach 27 Sekunden, glaube ich, dass Chris Richards da natürlich einen katastrophalen Bock macht, aber auf der anderen Seite man auch in mehreren anderen Situationen auch auf dieses hohe Anlaufen von Mainz überhaupt nicht eingestellt war.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, es gab in diesem Spiel tatsächlich Fehlpässe, auch von dem Sebastian Rudi, von dem man es gar nicht gewohnt ist. Ja,
genau.
Wo man sich gedacht hat, stehen heute irgendwie Doubles von unseren Spielern auf dem Platz, die nicht Fußball spielen können oder die, keine Ahnung, das erste Bundesligaspiel ihrer Karriere abliefern. Also solche einfachen Ballverluste und Fehler waren da mit drin. Und es ist jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, inwieweit hängt alles damit zusammen, dass dieses erste Tor von Mainz 05 uns komplett aus dem Tritt gebracht hat.
Das ist die Masterfrage und ich glaube, die wird keiner beantworten können. Aber ohne die Mannschaft in Schutz nehmen zu wollen, es ist schon relativ wahrscheinlich, dass dieses Tor einen krassen Impact, wie man neudeutsch sagen würde, auf das Spiel hatte.
Ja, auf jeden Fall. Gerade jetzt nach der Niederlage gegen Stuttgart, wo wir ja auch gesehen haben, beziehungsweise unsere Mannschaft gesehen hat, dass wir schon Schwierigkeiten damit haben, Tore zu schießen gegen eine Mannschaft, die gut und souverän verteidigen kann. Und wenn du dann natürlich ins Spiel reingehst und denkst, okay, erste Devise die Null halten und Spielkontrolle bekommen und dann kriegst du, und irgendwann wird dann schon ein Tor fallen und dann kriegst du nach 26 Sekunden, 27 Sekunden, keine Ahnung, kriegst du ein Gegentor, da gehen die Köpfe runter. Und Mainz 05, den spielt es natürlich gerade komplett rein. Also nochmal so ein bisschen die Analyse jetzt von Mainz 05, ich habe mich dann nochmal ein bisschen eingelesen, das ist wirklich, wirklich krass. Also Bo Svensson wurde Trainer von Mainz 05 am 15. Spieltag. Am 15. Spieltag war das erste Spiel von Bo Svensson. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Mainz 05 6 Punkte in 14 Spielen. Das heißt, also sie waren eigentlich, wie wir schon richtig gesagt haben, letzte Folge, quasi mit Schalke 04 totgesagt.
Ja, zur Winterpause, so. Ja, auf jeden Fall.
Genau. Jetzt gab es seitdem 12 Spiele unter Bo Svensson. Das heißt sogar 2 weniger als vorher. Und sie haben seitdem in diesen 12 Spielen, wo 36 Punkte möglich waren, 18 Punkte geholt. 18. Das heißt, Bo Svensson hat nach 12 Spielen einen Schnitt von 1,5 Punkten. Mit dem Schnitt steigst du ja nicht ab.
Mit dem Schnitt wirst du 8er, 9er.
Ja, das ist wahnsinnig gut, was jetzt gerade unter Bo Svensson passiert. Und also deswegen muss auch kurz nochmal herausgearbeitet werden, wie gut Mainz 05 momentan drauf ist. Aber auf der anderen Seite ist das überhaupt keine Entschuldigung für unsere eigene Leistung.
Ja, weil wir hätten ja auch 2-1 verlieren können und ein deutlich, deutlich besseres Spiel machen können. Es ist einfach auch da, der Punkt, dass wir desaströs gespielt haben. Gleichzeitig, und damit sollte man, wie gesagt, die anderen 89 Minuten nicht entschuldigen, haben wir wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das fehlendes Spielglück nennen kann oder nicht, aber wir erinnern uns ans Eigentor von Nuhu, wo das nicht wirklich in dem Sinne ein Patzer ist, da ist der Fehler ja eher vorher schon entstanden. Wir erinnern uns an den individuellen Fehler von Richards, der natürlich auch was mit der fehlenden taktischen Einstellung des Teams zu tun hatte, ja, aber es ist trotzdem auch ein simpler individueller Fehler, der einem Bundesligaspieler eigentlich nicht passieren darf. Und das sind so zwei Situationen, die auch einfach brutal ärgerlich sind und erklären können, warum die Mannschaft so schlecht vorbereitet wirkte. Aber da erwarte ich dann eben auch von einer Mannschaft wie unserer, gerade im Vergleich zur Mainzer Mannschaft, dass sie dann irgendwann es schafft, diesen Hebel umzulegen. Und das schien ja mal der Fall zu sein. Wir treffen ja in der 39. Minute und zu diesem Zeitpunkt sah alles danach aus, und da gebe ich dir auch recht, denn wir haben über WhatsApp geschrieben und du hast mir das gesagt.
Ja, ja. Darauf wollte ich gerade nochmal drauf eingehen. Ich wollte jetzt gerade nochmal kurz da ein bisschen ausholen, um dir so ein bisschen zu erläutern, warum ich dieses Argument, dass wir nach 26 Sekunden aus dem Tritt gebracht wurden, bis zu einem gewissen Punkt zählen lasse, aber auf keinen Fall dadurch die Niederlage erklären,
nein.
Ja. Nämlich, jetzt muss ich überlegen, nach 3 Minuten, das war wirklich krass, nach 3 Minuten hätten wir das Spiel schon offiziell verlieren können. Wir hatten erstmal das Tor von Glatze, danach hatten wir eine Freistoßsituation gegen uns aus dem Halbfeld, wo wieder Glatzel komplett blank den Ball annehmen konnte, bei einer Flanke, und wo Baumann gehalten hat. Das war eine Riesensituation. Und dann nach 3 Minuten, innerhalb der 3 Minuten, die Ecke, wo St. Just komplett blank im Strafraum auftaucht. Das heißt, bei diesen 3 Situationen lasse ich es mir noch gefallen, dass ich sage, ja, die Mannschaft hat jetzt Glück gehabt. Die 2 Situationen, die ersten 3 Minuten, sind damit zu entschuldigen, dass natürlich sie ein bisschen aus dem Tritt sind, ganz klar. Einfach Glück gehabt, dass es nicht schon 2 oder 3-0 steht. Und jetzt muss es aber wieder abgehen. Das muss dann quasi positiv für uns wirken. Und dann hatten wir ja noch wieder Glück in dem Spielverlauf. Dann kam, wir waren immer noch nicht gut drin. Ich kann mich, eine Schlüsselszene für mich, wo ich mir gedacht habe, was zur Hölle ist heute los? 18. Minute, André Kramaric lässt sich wieder fallen auf die 6er-Position, 8er-Position, wie er es so oft macht. Geht in ein komplett unnötiges Dribbling, wie so oft in letzter Zeit, weil er ja mit dem Kopf durch die Wand immer will, verliert den Ball ultra, ultra schlecht gegen Chor. Nierkate bekommt den Ball, spielt einen langen Ball, Glatzel rennt durch, spielt den Ball rüber auf Burkhardt, und Olli Baumann muss in der 18. Minute mit dem Fuß Weltklasse eine Parade zeigen, damit das Spiel nicht da schon komplett beendet ist.
Ja,
und also,
ja.
Ja, und dann schaffen wir es, obwohl bis zur 39. Minute eigentlich nichts geht, außer vielleicht 2, 3 kleine Chancen, die übrigens auch nur wieder Ilas Bebu hatte. Der einzige kleine Lichtblick wieder im Spiel, offensiv. Schaffen wir es sogar, irgendwie aus dem Nichts ein Tor zu schießen. Und dann kann ich mich noch dran erinnern, David, in der 39. Minute nach dem Tor von Bebu habe ich dir dann komplett gehypt eine Sprachnachricht aufgenommen und habe so unterm Strich gesagt, dass die 40 Minuten jetzt mega, mega schlecht waren. Das Schlechteste, was ich bis jetzt unter Hoeneß gesehen habe. Aber dadurch, dass Mainz es jetzt verpasst hat, 3-0 in Führung zu gehen und jetzt auf einmal aus dem Nichts ein 1-1 kommt, muss das Momentum auf unsere Seite kommen. Dazu kommt noch, dass Richards, denn natürlich so ein Fehler, also so ein Fehler belastet dich natürlich, der macht auch noch die Vorlage. Das heißt, der kann den Fehler jetzt auch ein bisschen abschütteln. Und in der Sekunde, wo ich die Sprachnachricht abgeschickt habe bzw. beendet habe mit dem Satz, dass wir jetzt einfach nur bis zur Halbzeit es durchziehen müssen, es bei 1-1 zu belassen und dann in der Halbzeit, quasi wenn wir rausgehen in die zweite Halbzeit, das Spiel wieder bei 0 starten können. In der Sekunde kommt die Ecke für Mainz und Dominik Chor nickt den Ball ein zum 2-1 komplett ohne Gegenwehr. Und also in der Sekunde dachte ich mir, wirklich in der Sekunde dachte ich mir, ihr wollt mich doch verarschen.
Ja, genau, und das habe ich ja eben auch angesprochen. Es schien wirklich so, dass man sich ein bisschen gefangen hat. Es gab ja dann doch ein paar Halbchancen, auch wenn du völlig recht hast. Die ersten 5 bis 10 Minuten des Spiels waren also so schlecht, wie man sich's kaum hätte vorstellen können. Das war eine Katastrophe. Wir haben uns dann ganz, ganz langsam und behutsam aufgebaut. Und dann, du hast völlig recht, hätte so aus sportpsychologischer Sicht alles, aber auch alles für uns gesprochen. Mainz hätte dann auch mit sich hadern können und mit den ganzen Chancen hadern können. Das Spiel hätte wirklich schon vorbei sein können. Oder es zumindest mal mindestens 2-0 stehen müssen vor unserem Tor. Ja, aber auch das erhöht vielleicht den Frust nochmal mehr, der sich dann am Sonntagnachmittag Bahn gebrochen hat, dass wir das überhaupt nicht mitnehmen können und dann auch noch quasi ja, so ein simples Gegentor fangen. Wir haben es auf der PK sogar gehört, in der Woche wurden nochmal extra Ecken trainiert. Das scheint nicht funktioniert zu haben. Dominik Kohr steht da wirklich komplett blank. Die Raumdeckung ist damit komplett überfordert. Ich habe gerade nicht mehr genau im Kopf, wer da der Gegenspieler hätte sein können. Ich glaube Samas Sekur, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, der, glaube ich, den Raum hatte. Aber dafür würde ich jetzt nicht die Hände ins Feuer legen.
Du, ich habe die Szene ganz genau im Kopf. Aber dadurch, dass Dominik Kohr ja wirklich am 16er steht, einfach reinspaziert, wie sonntags bei einem gemütlichen Spaziergang durch den Schwarzwald und dann einfach genau da steht, wo der Ball hinkommt, kann ich dir nicht mal sagen, wer ihn hätte nehmen sollen. Ich glaube, dass die unsere Mannschaft hat sich danach ja selbst eingeguckt und hat gesagt, wer, du hast ihn doch nehmen sollen, nein du. Also da gab es keine Ordnung, deswegen können wir auch keinem die Schuld geben. Weil sonst wäre es ja einfach, sonst hätten wir sagen können, sonst hätte ja auch, was weiß ich, Baumann oder Hoeneß nach dem Spiel sagen können, ja, ganz klar, wir haben gesagt, sag mal Sekou zum Beispiel oder irgendjemand anderes, wenn der Mann aus dem Rückraum reinläuft, ist er deiner. Aber es hat nicht so gewirkt, als gäbe es diese Anweisung und deswegen kann man da nicht wirklich sagen, wer jetzt daran Schuld hatte. Klar ist einfach nur, und was es jetzt nochmal herauszuarbeiten gilt, ist, dass jegliche Indizien, also jedes einzelne Interview von unseren eigenen Spielern, egal ob von Grilic, Bebou oder sonst was, und auch die Pressekonferenz von Sebastian Hoeneß, weisen darauf hin, dass unsere Mannschaft gut vorbereitet war und dass Mainz exakt das gemacht hat, was man erwartet hat. Also das, was man erwartet hat, genau. Und dass es trotzdem unserer Mannschaft nicht möglich war, damit adäquat umzugehen.
Ja, ich den Eindruck habe ich auch. Man muss natürlich jetzt sagen, das ist grundsätzlich natürlich ein alarmierendes Zeichen für einen Verein, ist jetzt aber schon eine relativ neue Beobachtung, eine relativ neue Situation. Und man muss ja auch wirklich davon ausgehen, Mainz hat ein relativ einfaches Spiel, ohne das schlecht reden zu wollen. Bei Mainz kann man nicht damit rechnen, hier, die ändern wie Nagelsmann zweimal während des Spiels das System und fangen dann an, sich mal komplett ihre Pressinglinien abzuändern und so weiter. Also, ich verstehe es nicht ganz. Die einzige, das ist aber wirklich jetzt Bauernpsychologie. Die einzige bauernpsychologische Erklärung aus meiner Sicht wäre so ein bisschen, auch vor dem Hintergrund, dass man ja weiß, wie Mainz die Saison gespielt hat und grundsätzlich immer noch sehr weit unten stand. Und man auch ja den Kader kennt. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wenn man die Kader gegenüberlegt, finde ich schon erschreckend, dass wir da so, so schlecht aussehen. Unfassbar eigentlich. Und dass das vielleicht die letzte Einstellung hat vermissen lassen, was sich ja vielleicht auch eben in der Laufleistung und den Zweikampfwerten zeigen könnte. Grundsätzlich, und das macht mir aber meine Erklärung wieder unlogisch, finde ich aber nicht, dass wir ein Einstellungsproblem haben in dieser Saison.
Nee, nicht in dieser Saison, aber in diesem Spiel ganz klar.
Ja.
Weil auch ein 30-Millionen-Mann, der keinen Bock hat, bringt dir nichts im Vergleich zu einem 3-Millionen-Mann, der Bock hat. Und das hast du ganz klar gesehen. Und es war kein Hexenwerk. Es war keine überragende Trainerleistung, uns zu schlagen. Das hat ja auch Bo Svensson in der Pressekonferenz nach dem Spiel ganz klar gesagt. Also, er hat wirklich gesagt, sehr sympathischer Typ übrigens, egal ob wir 11., 14., 17. sind, wir werden unseren Spielstil nicht ändern. Es ändert gar nichts, ob wir jetzt überm Strich, unterm Strich oder wo auch immer wir stehen. Wir spielen, wie wir spielen. Und zu der Entscheidung, dass zum Beispiel Robert Glatzel gestartet hat und nicht Choloi, hat er gesagt, es war einfach nur eine Entscheidung. Also dazu muss man jetzt nicht viele Trainerlizenzen haben, um zu sehen, hat er wirklich so gesagt, dass Hoffenheim unfassbare Probleme hat mit Lücken in der Verteidigung und dass die immer wieder offen sind, also dass immer wieder sich Lücken geboten werden. Und dann hat er einfach gesagt, so, dann will ich einfach ein bisschen mehr Tempo, als der Adam mitbringt, und Glatzel hat mehr Tempo für die Lücken, also schmeiße ich den rein. Ganz einfache Entscheidung. Und genau das ist passiert.
Genau, das war ja jetzt auch kein Spiel. Ich glaube, da wäre Adam von Vorteil gewesen, dass ein bisschen, wie soll ich sagen, langsamer ist, ein bisschen mehr auch mit hohen Bällen, wo man sich so ein bisschen mehr reinkämpfen muss. Man hat ja schon versucht, über hohes Anlaufen in Kontersituationen zu kommen, was man ja sehr gut geschafft hat. Deswegen ist es total erklärlich. Noch ein Wort zu Robert Glatzel. Kein schlechter Mann, aber schon frappierend, wie unsere Abwehrreihe sich gegenüber ihm verhalten hat. Wirklich so ein bisschen, als wäre Robert Glatzel Andrej Kramaric. Also, das ist kein Top-Bundesliga-Mann. Das ist ein Mann, der es wochenlang nicht geschafft hat, an Adam Choloi und Onisivo vorbeizukommen. der jetzt zwar als der Wundertransfer galt, aber das ist kein Stürmer, vor dem man Angst haben sollte. Und auch da war es dann individuell bei uns hinten ein Problem. Der ist sicherlich spielerisch stärker, als seine Statur vermuten lässt, ja. Aber trotzdem hat mich auch das, ehrlich gesagt, so ein bisschen erschüttert.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ja, es war einfach so, dass Bo Svensson die Schwächen von uns ausgemacht hat und dementsprechend reagiert hat. Und er hat dafür keine Spieler mit internationaler Klasse gebraucht, um seinen Spielstil durchzubringen. Also gerade auch in der zweiten Halbzeit, es war ja so einfach manchmal unsere Abwehr auszuhebeln. Ein langer Ball und das neu eingewechselte Sturmduo mit Onisivo und Quaison stehen frei vom Tor, wo Quaison nur eine Sekunde zu lang zögert, sonst ist wieder ein Tor gefallen.
Der muss rein. Ja,
dann wieder in der zweiten Halbzeit, als Saint-Just bei unserem 16er auftaucht und den Ball einfach an unserer Dreierkette vorbeilegt und da auch wieder zum Abschluss kommt. Vogt wird dann noch geblockt von einem anderen Mainzer Spieler, auch da wieder frei zum Schuss kommt. Also es war wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr erschreckend, wie einfach es ist mit langen oder auch mit, ja, es war wirklich mit langen Bällen, aber nicht wirklich lange Bälle, die man verlängern muss, also nicht so lang und weit, sondern einfach mal raus, sondern wirklich einfach präzise Steilpässe durch unsere Kette und alles war offen und keiner wusste so ganz genau, wer jetzt dafür verantwortlich ist, Ordnung in unsere Dreierkette zu bringen, und auch niemand wusste so richtig, was die Antwort darauf ist.
Ja, das ist natürlich, fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Wen man vielleicht nochmal ins Auge fassen sollte, ach so, ein Satz vielleicht noch zu Olli Baumann. Ohne Frage unser stärkster Spieler auf dem Feld, übrigens auch laut Kicker generell der spielstärkste Spieler auf dem Feld. Sie haben zweimal die Note 2,0 vergeben, und zwar an Glatzel und an Baumann. Wirklich eine sehr, sehr starke Leistung, hat uns leider in dem Spiel jetzt überhaupt nichts gebracht. Aber der hat uns wirklich eine höhere Niederlage, sag ich mal, erspart, gerade auch zum Beispiel gegen Quaison. Auf der anderen Seite, wenn wir aber auch mal auf die Offensive blicken, ich habe schon gesagt, wir hatten schon Torchancen, das war jetzt gar nicht ganz dramatisch, aber es ging eben auch nur gegen Mainz, muss man eben sagen. Und da muss man natürlich auch offensiv mehr erwarten. Und da muss man nochmal einen Namen nennen, den wir in den letzten Wochen auch immer wieder mal kurz angerissen haben. Es ist hart, aber André Kramaric hilft uns im Moment überhaupt nicht. Ich würde sogar fast so weit gehen, es wäre besser gewesen, in diesem Spiel, nachdem ich das Spiel gesehen habe, ihn auf der Bank zu lassen und wenn überhaupt einzuwechseln. Er hat wirklich, das Spiel war, glaube ich, das wird uns ja auch häufiger mal vorgeworfen, auch von Fans, dass wir sehr abhängig sind von Kramaric, will ich gar nicht unbedingt bestreiten. Aber in dem Spiel ist mir etwas anderes aufgefallen, und zwar, dass Kramaric versucht, das Spiel an sich zu reißen. Und das finde ich problematisch, nicht gut, und er ist momentan auch absolut nicht in Tritt, um das sinnvoll machen zu können.
Ich finde es auch mittlerweile eine sehr problematische Entwicklung, zu sehen, dass Kramaric, egal in welcher Phase er sich befindet, egal in welcher Form er sich befindet, scheint er trotzdem unantastbar zu sein. Und das finde ich ein bisschen erschreckend. Ich dachte nicht eigentlich, dass wir so ein Verein sind, der ein Spieler so krass herausarbeitet, dass er quasi Narrenfreiheit hat. Er wird ja auch eigentlich nie ausgewechselt.
Ja, das ist eher ein Punkt. Ich glaube schon, wenn wir jetzt beide beim Training wären, was wir ja leider nicht können, würden wir schon auch sehen, leck mich am Arsch, den kannst du fast nicht benchen.
Ist ja auch alles schön und gut. Wir wissen ja auch alle seine Stärke. Er ist und bleibt unser Goat. Das ist ja auch alles schön und gut. Wir wissen alle, was er kann. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass wenn der Typ bis zur 60. Minute keinen geraden Pass an den Mann gebracht hat, sogar eher noch nicht mal was Positives für uns bewirkt hat, sondern sogar Negatives durch dumme Ballverluste. Du merkst, der Typ, der will mit dem Kopf durch die Wand. Es bringt heute einfach nichts. Er bleibt trotzdem auf dem Platz. Dann wechsel ihn in der 60., 70. spätestens aus. Aber was halt bei Sebastian Hoeneß auffallend ist, er lässt ihn immer bis zur letzten Sekunde auf dem Platz, weil er quasi denkt, ja, Kramaric, egal wie scheiße sein Spiel ist, Er ist immer, wenn ihm ein Ball vor den Fuß fliegt, für ein Tor gut. Verstehe ich. Aber es gibt halt einfach Spiele, da läuft es einfach nicht. Da muss man ihn da auch einfach mal rausnehmen. Vor allem auch als Signal für die anderen Spieler. Klar ist Kramaric unsere Nummer 1, aber das heißt nicht, dass Dabur, was weiß ich, nicht kicken kann. Und der wird sich auch auf der Bank denken, also die Scheiße, die Kramaric in den letzten 3 Spielen spielt, die kriege ich auch noch hin. Und trotzdem sitze ich auf der Bank und der spielt. Also ein bisschen das Teamgefüge im Auge behalten, das fällt mir gerade momentan erschreckend auf.
Ja, wobei Dabur ja sogar noch in Anführungszeichen recht früh reinkam. Aber auch ein Adamian saß wieder 90 Minuten draußen. Da hätte man übrigens auch das ein bisschen auffällig. In dem Spiel lag es absolut nicht daran. Wir haben diesmal recht früh recht viel gewechselt, auch komplett verständlicherweise. 2 Doppelwechsel in der 63. und 76. Aber wieso sagst du denn da nicht noch in der 85., ich bringe jetzt nochmal eine weitere Offensivkraft? Ich weiß, wir waren am Ende schon sehr, sehr offensiv. Aber in den letzten 5 bis 10 Minuten ist das doch auch eh alles fucking egal. Und ein Adamian, ein Sessegnon und ein Belfodil wären noch draußen gewesen, die alle vorne rumrennen können und noch ein bisschen Feuer im Laden theoretisch hätten zünden können. Klar, wie gesagt, wir hatten, glaube ich, schon 4 Stürmer auf dem Platz. Ich meine nur, ja.
Ja, dass es in dem Moment doch dann wirklich vollkommen egal ist. Aber du hast eben auch gesagt, wir hatten ja Torchancen, aber auch das, bevor sich jetzt der ein oder andere vielleicht erschrickt, was sagt er denn da Thema Torchancen? Ja, ich verstehe so ein bisschen, was du meinst, weil wir natürlich schon 3 Chancen hatten. 7. Minute, Hereingabe von Marco John, Bebu erwischt ihn nicht richtig übers Tor. Dann, ich glaube, 38. Minute, der schnell ausgeführte Freistoß von Rudi auf Bebu. Keine gute Schussposition, er bringt ihn noch halbwegs gut aufs Tor, konnte aber aus der Situation nicht mehr viel machen und eben das Tor.
Kramaric-Kopfball knapp daneben.
Ja, genau, okay, ja. Aber dann sehen wir wieder, okay, wir haben Situationen, davon waren wieder 90% von Bebu, aber auch nichts Zwingendes. Wirklich nichts Zwingendes.
Ja, ich wollte damit nur darauf heraus, dass man an einem schlechten Tag oder vielleicht auch unter Schreuder oder so mit solchen Chancen auch ein Spiel gewinnen kann. Das auf jeden Fall.
Ja, aber nicht, wenn du hättest 6 Gegentore kriegen müssen.
Genau, und das ist ja das massive Problem gewesen, diese Chancenflut, dieser Chancenwucher auf Mainzer Seite, der auch, ich weiß, harte Analyse vielleicht, aber auch damit zu tun hat, mit mangelnder spielerischer Qualität teilweise bei Mainz. Johnny Burkhardt zum Beispiel, der hat wirklich gewirbelt, aber als Mainzer wäre mir, glaube ich, komplett das Messer in der Hose aufgegangen, das gesehen zu haben. Aber sie haben natürlich gewonnen. Aber das war wirklich mal ein Spiel komplett umgedreht. Aber gut, ich merke auch gerade wieder, es verlässt einen so langsam die Energie, umso länger man über das Spiel redet.
Ja, es war einfach ein Komplettausfall, ja. Und das muss man jetzt so stehen lassen. Und da muss man jetzt auch wirklich sagen, Sebastian Hoeneß, der ja normalerweise nicht dafür bekannt ist, dass er ein Mann der deutlichen Worte ist, zumindest in der äußeren Kommunikation, der ja oft nicht so viel sich anmerken lassen möchte bei Pressekonferenzen, der ist dieses Mal schon ein bisschen deutlicher geworden. Er hat sogar zum Beispiel auf die Frage, wie er es denn findet, dass jetzt zum Beispiel Länderspielpause ist, ob er das gut findet, damit sie länger Zeit haben, sich vielleicht mal durchzuschnaufen, hat er gesagt, er findet es zum Kotzen. Und wortwörtlich, weil er gesagt hat, wir wollen so schnell wie möglich auf das Spiel antworten. Und das ist natürlich schon mal eine positive Einstellung, weil ihm das Spiel, das zeigt ganz klar, der hat richtig an dem Spiel zu nagen und der ist richtig sauer. Und da wird es auch krachen innerhalb der Kabine. Aber er ist einfach nur ein sehr besonderer Mensch, der die Qualität auch hat, bei einer Pressekonferenz noch ein bisschen Ruhe zu bewahren.
Ja, und man muss auch nochmal sehen, trotz dessen, dass es natürlich ein ganz anderes Auftreten war, zum Beispiel von Nagelsmann, hat der sich schon auch immer vor die Mannschaft gestellt. Also das wird jetzt manchmal so ein bisschen rückblickend glorifiziert. Ich erinnere mich an kein Statement und ich verfolge wirklich seit Jahren alles, dass Nagelsmann mal konkret Spieler bloßgestellt hat oder gesagt hätte, diese Mannschaft kann nichts. Das ist ja was einige Fans sich hoffen würden. Auch im Eifer des Gefechtes verstehe ich auch in Ansätzen, aber diese Aussage gab es auch nie. Das gab es vielleicht mal in den grauen 90ern unter Giovanni Trapattoni, Oder vielleicht mal der Knurrer von Kerkrade, Huub Stevens, als er noch jung und fit war bei Schalke, dass er mal gesagt hat, so heute alle scheiße, alle sind kacke, das wird nachher, werden wir nachher mal schön alle angeschrien. Aber das ist nicht mehr der Zeitgeist und das weiß ich auch nicht. Trotzdem muss ich nochmal das Gleiche sagen, was ich im Juni letztes Jahr über Alfred Schreuder gesagt habe. Vorsichtig sein, wir wissen nicht, wie die interne Kommunikation aussieht. Vielleicht wurde da intern sehr, sehr hart auf den Tisch gehauen. Ich glaube auch, dass Alex Rosen jemand ist, der von vielen so nach außen als Grinseonkel beschrieben wird, das aber nach innen ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch ist, der ja in Hoffenheim auch sein Langzeitprojekt gefunden hat, der das nicht so sieht wie, ja, in ein, zwei Jahren bin ich mal wieder weg. Und das muss einem, glaube ich, auch als Fan sehr bewusst sein, auch wenn ich verstehe, dass man will, dass auch die Trainer und der Sportdirektor diese Wut so ein bisschen ausstrahlen. Und das hat aber diesmal Sebastian Hoeneß durchaus getan. Ja, da hast du schon recht.
Er hat es auf jeden Fall durchblicken lassen. Und mehr als das war auch, glaube ich, nicht notwendig, weil man hat es ja auch an den Spielerstimmen gehört. Es war nicht notwendig. Die haben selbst Ehrgeiz genug und wussten auch selbst, was am Sonntag alles schiefgelaufen ist. Ja, ganz klar, da hätte es jetzt nichts gebracht, wenn er jetzt ganz klipp und klar gesagt hätte, dass es alleine die Schuld der Mannschaft wäre, sie waren auf alles vorbereitet und alle waren scheiße, beziehungsweise er hätte ja nicht mal, selbst wenn er gewollt hätte, wo er natürlich auf keinen Fall der Typ für ist, was auch gut ist, er hätte es ja nicht mal gekonnt, einzelne Spieler rauszuziehen, weil ja wirklich die komplette Mannschaft scheiße war.
Ja, du hättest vielleicht ein, zwei rauspicken können, wie Bebou und Baumann, die sich noch gut präsentiert haben, aber sonst fällt es wirklich sehr, sehr, sehr schwer, das stimmt. Und jetzt dachte ich mal, wir können natürlich nicht ganz weg von diesem Thema, aber dass wir mal das Ganze versuchen, noch ein bisschen allgemeiner zu sehen und zu betrachten. Und da habe ich einen schönen Satz gefunden, den Nicolas Beck in der Rhein-Neckar-Zeitung geschrieben hat. Und er hat geschrieben, gerade auch über die TSG, Alex Rosen hat nochmal gesagt, dass sie natürlich an Sebastian Hoeneß festhalten, was überhaupt kein überraschendes Statement ist. In dem Zusammenhang hat Nicolas Beck Folgendes geschrieben. Ein unaufgeregtes Arbeitsumfeld ist im Profifußball ein seltenes, aber kostbares Gut. Unter keinen Umständen darf aus der Ruhe allerdings Lethargie werden. Und da hat er natürlich auch absolut recht. Ich weiß nicht, ob das alle genau verstehen, wie das an der Stelle gemeint ist. Schlicht und einfach, dass man auch, wenn es notwendig ist, grundsätzlich bereit ist, Änderungen vorzunehmen und es nicht jetzt einfach weiterlaufen lässt. Man muss aber auch sehen, ich weiß, es ist hart, auch für mich, wir sind jetzt trotzdem nicht im Abstiegskampf. Wir sind jetzt leider, leider ins graue Mittelfeld abgerutscht, aber es besteht nicht dieser viel zitierte Handlungsbedarf. Und das muss man ja auch in dem Zusammenhang sehen, dass man ja Sebastian Hoeneß als die Langzeitlösung ausgerufen hat, der als großes Trainertalent gilt. Deswegen wäre es auch sehr überraschend. Aber, und das hoffe ich zumindest, und das sagt ja auch Nicolas Beck, dass zumindest in der Theorie es denkbar ist, im Zweifelsfall, vielleicht noch nach einigen weiteren Spielen, zu sagen, im Sommer müssen wir die Lage nochmal genau analysieren oder im Frühsommer, wenn die Saison vorbei ist, und dann ist Sebastian Hoeneß jetzt nicht zwingend gesetzt. Ich glaube ehrlich gesagt daran, dass er tendenziell gesetzt ist, aber du weißt vielleicht, was ich meine, oder Jonas?
Ja, es ist auf jeden Fall nicht zwingend notwendig. Aber ich muss auch sagen, das ist ein sehr gutes Statement, weil ich tatsächlich es sogar auch ein bisschen eine Schwäche in einem Verein finde, wenn man zu schnell von seinem Plan abweicht. Also das ist auf jeden Fall eine Schwäche.
Genau, das
also
wollte ich auch an die Fans sagen, dass der Plan war von allen, Hoeneß ist unser Langzeittrainer, Hoeneß ist ein großes Trainertalent und deswegen wäre es auch ein Offenbarungseid, ihn schon jetzt einfach so zu entlassen, wo man noch nicht mal wirklich Gefahr läuft, dass irgendwas grandios Katastrophales passiert.
Genau, wir haben keinerlei Existenzängste. Es ist kein direkter Genickbruch, wenn die TSG ein, zwei Saisons nicht nach Europa kommt. Also klar ist es immer das Ziel, aber es ist jetzt nicht der direkte Knockout. Oder existenzbedrohend oder sonst irgendwas. Und dann ist es natürlich, du läufst immer sehr schnell Gefahr, dich in eine Spirale zu entwickeln, wenn du zu schnell von deinem Plan abweichst. Also wenn du zu schnell sagst, so, halbes Jahr, Sebastian Hoeneß bekommt es nicht hin. Und jetzt versuchen wir den nächsten. Oh, warum auch immer, der schafft es auch nicht. Versuchen wir den nächsten aus. Ihr seht schon die Parallelen, da sind wir ganz, ganz schnell bei einem blauen Verein, der bei Gelsenkirchen in der Ecke ist. Also da kommt man auch ganz, ganz schnell in eine Negativspirale, weil das, genau diese Spirale, ist eine Gemeinsamkeit von allen Vereinen, die in den letzten Jahren, bei denen sehr, sehr viel schiefgelaufen ist. Auch zum Beispiel beim Hamburger Sportverein.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Klar, die ist die TSG seit Alex Rosen ein sehr konstanter Verein, der sehr bedacht ist, aber auch die Entlassung von Alfred Schreuder kam ja gefühlt aus dem Nichts. Lässt sich mit der Tabelle nicht unbedingt erklären damals. Wir sind uns ja weiterhin sicher, dass es da intern durchaus gute Gründe für gab.
Genau.
Aber gehen wir mal einfach davon aus, man hätte Hoeneß jetzt, dann würde Hoeneß jetzt feuern oder hätte ihn, sagen wir mal, im Januar nach dem Schalke-Spiel gefeuert. Das hätte schon die TSG langsam in eine Richtung gebracht, in der man sagen kann, naja, so sicher sitzt der Trainer ja bei denen nicht im Sattel nach Schreuder. Man muss auch sehen, zum Beispiel Sebastian Hoeneß hat noch nie die Pre-Zero Arena ansatzweise voll gesehen. So kurz ist er erst im Amt. Gut, man könnte auch sagen, die Corona-Pandemie geht jetzt schon so lange. Aber das ist schon auch ein schmaler Grat, das letztlich zu beurteilen. Aber ich bin mir schon sicher, dass da, wann genau Ende die Saison? Wahrscheinlich Anfang Juni, dass man sich da nochmal genau alles angucken wird. Und klar, Europa ist passé, das ist hart zu sagen, aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied machen kann, ob wir letztlich 13. werden oder 9. Und wie das wir auch Fußball spielen. Das macht auf jeden Fall einen
Unterschied. Ja. Deswegen habe ich ja schon vor ein paar Folgen gesagt, das, was er jetzt am Ende noch zeigt, das ist natürlich dann schon seine Bewerbung, die er dann für nächstes Jahr vorlegt, ganz klar. Aber ich muss auch sagen, ich genieße Ruhe in einem Verein. Also es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der genießt es, wenn die ganze Zeit Unruhe im Verein ist und wenn die ganze Zeit schnelle Handlungen passieren. Aber ich bin jemand, ey, ich will nicht ständig im Kicker über die TSG lesen, der wackelt und jetzt suchen wir wieder einen neuen Trainer und wir schmeißen den kompletten Vorstand raus und der Aufsichtsrat wird komplett ausgetauscht. Wer will denn sowas? Wer will denn sowas? Und deswegen muss man dann auch mal akzeptieren, wenn es halt einfach auch Phasen in einem Verein gibt, wo einfach mal, sagen wir mal, nicht negativ, aber wo es einfach mal extrem neutral, in extrem neutral alles vonstatten geht und in so einer Phase befinden wir uns einfach gerade. Und trotzdem, und ich glaube, darauf wolltest du jetzt gerade so ein bisschen hinaus, muss man natürlich drüber sprechen, was passieren würde, wenn am Ende vom Jahr natürlich unser Vorstand und Alexander Rosen sich dazu entscheiden sollte, zu sagen, ja, irgendwie passt es nicht so ganz und wir trennen uns am Ende vom Jahr von Sebastian Hoeneß. Weil, ich glaube, darauf wolltest du hinaus, es ist ja jetzt momentan auch auf Social Media so ein bisschen Schwung in das Ganze gekommen, weil ja nämlich ein neuer Name auf den Markt gekommen ist.
Ja, und da muss man mal sagen, diesmal ist es sogar umgekehrt. Ich glaube nicht, dass es eine einzige Pressemeldung gibt, die diesen Namen mit unserem Verein bisher in Verbindung bringt. Dafür ist das Ganze auch zu frisch. Aber die Entlassung von Peter Bosch hat gerade auf Twitter schon für einigen Wirbel gesorgt. Auch unter den TSG-Fans, auch unter TSG-Fans, die eigentlich hinter Hoeneß stehen. Mit dem Tenor, sich zumindest mal zu überlegen, ob Peter Bosch nicht der Trainer für die Zukunft sein könnte. Also ich glaube, da auch niemanden gelesen, der gesagt hat, schmeiß den Hoeneß jetzt sofort raus, sondern das könnte im Sommer eine mögliche Alternative sein, wenn wir jetzt keinen sozusagen Aufwärtstrend hinbekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aus meinem Bauchgefühl raus, ich kann es verstehen irgendwie.
Ja, es ist irgendwie so, ich kann ja trotzdem sagen, dass ich Stracciatella-Eis gut finde, obwohl ich normalerweise Schokolade nehme und Schokolade auch sehr gut finde.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Obwohl ich überhaupt keine Zweifel daran habe, dass Schokolade eine sehr gute Sorte ist, die ich sehr gerne esse, und trotzdem bringt die Eisdiele eine neue Sorte raus und bringt den meinen Lieblingseisbecher mit Stracciatella raus, kann man ja trotzdem sagen, oh, mit Stracciatella kann ich mir es irgendwie auch gut vorstellen.
Ja, und was wird dann das Eis der nächsten Saison? Das ist ja dann die zentrale Frage. Genau.
Und ja, und haben wir bis dahin unsere Stempelkarte voll? Das wäre das Wichtigste.
Ja, genau. Eismetaphorik im Fußball-Podcast.
Ja, und was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass man gar nicht, dass man sagen kann, Peter Bosch könnte ein sehr guter Trainer für die TSG sein, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man sagt, dass es Sebastian Hoeneß nicht wäre.
Genau, das ist einfach ein Kandidat, der jetzt offenbar auf dem Markt ist, der zur Spielphilosophie der TSG gut passt, vom Gefühl her vielleicht sogar einen Tick besser. Was man aber sagen muss, und das habe ich dir eben schon auch im Vorgespräch kurz gesagt, Peter Bosch ist, glaube ich, was seine Taktik angeht, ein sehr, sehr rücksichtsloser Typ. Der verliert lieber mal 3-0, als zu sagen, Leute, wir mauern heute. Wir spielen heute, wir stehen tief, kontern. Das würde ein Peter Bosch nicht machen. Rückt ihn so ein bisschen in die Nähe zu Julian Nagelsmann, ist doch, glaube ich, auf PKs ein Trainer, der recht unterhaltsam ist, dem man gerne zuhört und der natürlich sehr, sehr erfahren ist, eine Top-Bilanz, jetzt mal die letzten Spiele ausgeklammert mit Leverkusen, eine Top-Bilanz mit Ajax Amsterdam, sehr erfahren, kennt die Liga. Aber was natürlich auch generell eine Frage sein dürfte, ist Peter Bosch jemand, der sagen würde, die TSG ist mir attraktiv genug, gibt es da genug Geld, sind mir da die Chancen hoch genug, überhaupt international zu spielen? Das ist natürlich schon ein Trainer, der mindestens mal in die Euroleague oder Conference League oder was auch immer kommen will. Oder sieht Peter Bosch die TSG eher als Mittelfeldverein, was ja auch eine Wahrnehmung sein könnte. Aber ich weiß sehr wohl, wir sind hier sehr, sehr im Spekulativen. Es ist nur so, dass es ja nicht so oft vorkommt, dass ein Trainer auf dem Markt ist und man sich denkt, halt mal kurz, das wäre ja vielleicht sogar einer für uns, jetzt mal ganz unabhängig von Sebastian Hoeneß. Zumindest habe ich dieses Erlebnis sehr, sehr, sehr selten. Und deswegen wollte ich an der Stelle jetzt auch mal drauf eingehen, auch wenn es natürlich irgendwie eine Spinnerei ist in dem Moment.
Ja, und was man auch sehen muss, obwohl Peter Bosch jetzt am Ende des Tages gefeuert wurde bei Leverkusen, ist es tatsächlich so eine Entlassung, wie ich gerade eben bei uns angesprochen habe, wie es bei uns nicht passieren sollte, weil Leverkusen hat eben dann schon den Druck, nach Europa kommen zu müssen. Und auch wenn Peter Bosch vielleicht sogar in den Augen der Leverkusen-Funktionäre eine sehr gute langfristige Lösung wäre, hat er ihnen jetzt keine andere Wahl gelassen. Weil durch diese paar Spiele, wo sie wirklich gar nichts mehr gewonnen haben, steht Europa auf der Kippe. Und Leverkusen ist ja sogar ein Verein, denen reicht ja normalerweise die Europa League nicht mal. Und dadurch haben sie quasi keine andere, hat er keine andere Wahl gelassen, Rudi Völler und Co. Da die Reißleine zu ziehen. Auch wenn, also die Arbeit von Peter Bosch, bei Dortmund lief es nicht so gut, das muss man ganz klar sagen. Also bei Dortmund ist einiges schiefgelaufen, aber bei Leverkusen muss man die Zusammenarbeit mit Peter Bosch am Ende dann doch als Resultat sehr positiv betrachten, weil er hatte zum Beispiel in der Hinrunde einen überragenden Punkteschnitt von 2,2 Punkten, obwohl Kai Havertz und Kevin Volland die Leverkusen verlassen haben, was natürlich schon so eine Art Umbruch war. Ja. Also das muss man wirklich Peter Bosch hoch zurechnen.
Er hat auch quasi Wirtz zu dem Bundesliga-Profi gemacht, der er jetzt ist, und nicht nur ihn, sondern auch andere. Ist natürlich jetzt, wie gesagt, eigentlich eher ein Thema, wenn sich Sebastian Hoeneß, der ja noch etwas Zeit hat, den in dieser Saison nicht fangen wird, ich spekuliere einfach mal, dann wird auch zumindest Alex Rosen sich Gedanken machen. Dass dann letztlich wirklich was passiert im Sommer, steht auf einem ganz, ganz anderen Zettel. Aber wenn man einfach den Kader sieht und dann am Ende sehen würde, wir stehen jetzt auf Platz 12 oder 13, dann müssen sich schon sehr kritische Fragen stellen, auf die vielleicht man auch Antworten zusammen mit Hoeneß findet. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber vielleicht gelingt ja auch Sebastian Hoeneß wieder mal die kleine Trendwende in die andere Richtung. Und es geht doch wieder in Richtung Platz 9 oder so. dann in diesem Fall wäre ich mir tatsächlich sogar sicher, dass Hoeneß dann auf jeden Fall bleibt.
Ja, würde ich unterschreiben. Also deswegen, das Thema wollten wir einfach jetzt nur so ein bisschen der Vollständigkeit halber besprechen. Also es soll jetzt gar nicht heißen, dass wir zwei uns dafür aussprechen, dass Bosch die bessere Lösung wäre. In keiner Weise, wirklich nicht. Es ist einfach nur ein Trainer, der jetzt auf den Markt gekommen ist, der ohne jede Frage nicht schlecht zur TSG passen würde. Und deswegen musste man das einfach kurz besprechen. Und alles andere ist tatsächlich Zukunftsmusik und auch nicht die Baustelle von uns zwei, weil die Entscheidung treffen am Ende andere.
Ja, ganz genau so ist es. Und dann würde ich am Ende der Folge eigentlich nur noch gerne kurz ein paar Worte an den Fußballgott verlieren, dass von unseren 12 Profis, die jetzt wieder auf Länderspielreise sind, sich doch niemand infizieren oder schlimm verletzen möge. Wir stellen nämlich die drittmeisten Spieler der ganzen Bundesliga ab. Darunter die ganzen Österreicher, Kader Žabek und so weiter und so fort. Man kann sich das gerne mal auch auf der Homepage der TSG Hoffenheim angucken. Und man kann natürlich die Länderspiele in dieser Phase generell sehr hart diskutieren. Man muss auch sagen, offenbar werden wir ja im Sommer eine Europameisterschaft erleben. Und deswegen ist das Ganze schon auf eine Art verständlich. Aber darauf hoffe ich sehr, dass wir diesmal Glück haben und bin jetzt ausnahmsweise auch gar nicht mal so traurig, dass am Wochenende keine Bundesliga sein wird. Das kann ich diesmal wirklich ganz gut verkraften und mich dann wieder so ein bisschen geistig auf Null setzen. Oder Jonas, bist du traurig ums Wochenende?
Ein bisschen traurig bin ich immer, dass keine Bundesliga ist. Aber man wird so ein bisschen entlastet dadurch, dass nicht durch die Deutschlandspiele, weil die sind wirklich absolut bocklangweilig. Aber es ist am Wochenende für den einen oder anderen, den es interessiert, geht ja auch Formel 1 wieder los. Das heißt, da kann man die ein oder andere Stunde investieren. genau. Aber dann ist in 2 Wochen ja dann auch, geht es ja auch wieder weiter. 15:30 samstags gegen den FC Augsburg.
Genau, und wer jetzt erwarten würde, ja, die reden bestimmt noch über Augsburg, das wird nicht der Fall sein. Wir haben nämlich erstens jetzt fast schon wieder 60 Minuten geredet und auf der anderen Seite wird das dann Thema sein in der nächsten Folge. Mitte nächster Woche wird die kommen und die bereitet euch dann vor auf das Spiel gegen Augsburg, wo hoffentlich die Trendwende gelingen kann.
Genau, dann würde ich sagen, dann war's das für die Woche und wir wünschen euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
Und vielen Dank euch fürs Einschalten. Tschüss.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.